Und ich hatte mir so oder so überlegt, ich wollte mal diese Botschaft hier halten über Jephtha. Ich weiß nicht, Jephtha, sagt euch das was? Das ist ja Buch Richter, Altes Testament. Ne, ist so ein bisschen nicht gerade so das, was bei uns gerade so gleich vor Augen steht. Also so eine, sag ich mal, ganz bekannte Geschichte. Aber wer sie kennt, diese Geschichte, würde schon sagen, okay, das ist schon eines der, ich will es mal sagen, dunkelsten Geschichten der Bibel. Ja, wir haben gerade gelesen, der Mann hat ein Gelübde gegeben und hatte seine einzige Tochter als Brandopfer dem Herrn dargegeben. Wenn das nicht heftig ist, weiß ich auch nicht weiter. Ja. Ich habe diese Botschaft überschrieben mit Jephthas unnötiges Opfer. So heißt diese Botschaft heute. Und ich muss schon vorweg sagen, diese Botschaft ist für mich persönlich eines der wichtigsten Botschaften, die ich bringen kann. Also ich denke, alle Botschaften sind wichtig, auch von den anderen Brüdern, aber für mich persönlich, diese Botschaft ist eines der wichtigsten. Deswegen war mir das auch besonders ein Anliegen, das auch zu predigen. Und ich nehme euch da einfach mit in meine Gedanken und hoffe natürlich, dass dann auch Gottes wohlgefällige, dass diese Gedanken auch Gott wohlgefällig sind. Ja, der geschichtliche Kontext ist hier: Mose starb, Josua starb und wir sind im Buch Richter. Wenn das Buch Richter schon mal gelesen hat, der merkt schnell, okay, da sind sehr viele, ich sage es mal, schreckliche Dinge passiert. Und eines der Höhepunkte dieser schrecklichen Dinge ist natürlich das. Ja, ein Mann opfert seine eigene Tochter. Und ich will euch mal mit reinnehmen in das Buch Richter. Im Hebräischen ist es nun mal so, dass normalerweise wird, ich sage es mal, so eine kurze Zusammenfassung gemacht von einem Buch. Das haben wir ein paar Mal in der Bibel so. Und dann wird detailliert beschrieben, ja, guck mal, das und das und das ist so passiert in dieser Zusammenfassung. Das Buch Richter könnte man eigentlich mit Kapitel 2 anfangen zu lesen und somit auch beenden. Das ist, sage ich mal, diese Zusammenfassung dort. Und ich will euch mitnehmen erstmal in dieses ganze Problem, was bei den Richtern da war. Deswegen, wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit mir aufschlagen. Richter 2, Abvers 8. Wir haben gerade die, ich sage es mal, detaillierte Sache von Jephtha gelesen. Jetzt gehen wir aber in das grundsätzliche Problem der damaligen Zeit. Wir lesen Richter Kapitel 2, Abvers 8 bis 20. Ich lese vor. Da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, als er 110 Jahre alt war. Sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils im Timmat Heres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen eine andere Generation auf, die den Herrn und die Werke, die er in Israel getan hatte, nicht kannte. Da taten die Kinder Israel, was böse war vor dem Herrn, dienten dem Baalim, verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und dem Astaroth. So entbrannte denn der Zorn des Herrn über Israel, und er gab sie in die Hand der Plünderer, die sie beraubten, und verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde ringsumher. Und sie konnten ihren Feinden nicht mehr widerstehen, sondern überall, wohin sie zogen, da war die Hand des Herrn gegen sie zum Unglück, wie der Herr ihnen gesagt und geschworen hatte. Und sie wurden hart bedrängt. Wenn dann der Herr Richter erweckte, die sie aus der Hand der Plünderer retteten, gehorchten sie den Richtern auch nicht, sondern liefen anderen Göttern nach und beteten sie an und wichen bald von dem Weg ab, auf dem ihre Väter gegangen waren, die den Geboten des Herrn gehorchten und taten nicht so wie diese. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, war der Herr mit dem Richter und rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn ihr Wehklagen über die, die sie zwangen und bedrängten, jammerte dem Herrn. Wenn aber der Richter starb, wandten sie sich wieder um und trieben es ärgerer als ihre Väter, indem sie anderen Göttern folgten, und ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließ nicht von ihrem Tun und von ihrem halsstarrigen Lebenswandel. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, sodass er sprach: Weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und meiner Stimme nicht gehorcht, will auch ich nicht länger die Völker vertreiben, die Josua übrig gelassen hat, als er starb. Das ist eigentlich hier das gesamte Buch Richter. Ja, Josua starb und die Generation mit Josua starb. Und es kam eine andere Generation auf, die kannte Gott nicht. Beziehungsweise vielleicht wollten sie auch gar nichts von ihm kennen. Naja, sie haben gesündigt, haben Götzendienst getrieben. Gott ließ eine Strafe über sie kommen. Dann jammerte ihm die Strafe über das Volk, weil das Volk schrie dann. Er weckte Richter, sie gehorchten oder gehorchten auch nicht, je nachdem. Der Richter starb und die Generation fiel wieder ab. Wir haben diesen, ich sage es mal, Richterzirkel, diesen Kreis da, was hier beschrieben wird, ich glaube 7-mal im ganzen Buch Richter. Ja, Gott bestraft, das Volk jammert, Gott erweckt einen Richter, befreit sie und sie fallen wieder ab. Immer wieder dasselbe. Okay, also eine Zeit, wo man sich wirklich fragt, hatte dieses Volk überhaupt ein Bedürfnis danach, nach Gottes Wegen zu gehen? Interesse überhaupt zu sehen, wer Gott ist und was er für ein Ziel für uns im Leben hat. Ja? Und eines dieser Kreise war halt Jephtha. Jephtha war ein Richter, der Israel befreien sollte. Und jetzt ist es so, wir haben ja vorhin gelesen, was Arthur auch in seiner Textlesung gelesen hat, dass Jephtha eigentlich dem Herrn was gelobt hat. Wenn der Herr ihm hilft, dann soll alles, was aus seinem Haus rauskommt, ihm als Brandopfer gegeben werden. Na, in dieser Euphorie und in diesem Mut, den er da getan hat, na, das war dieses, ja, ich will das tun, was du mir geboten hast, und wenn du mir sogar hilfst, dann will ich dies und jenes vollbringen. Eigentlich sogar ein sehr schönes Anliegen, wenn man sagt, okay, er will ja auch Gott was, ich sage es mal, zurückgeben, so Dankeschön. Ja. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommt man aber auf die Idee, ein Gelübde zu bringen, dass etwas aus dem Haus kommt, das Erste, was aus einem eigenen Haus kommt, dass das geopfert werden muss? Also, wir würden jetzt vielleicht denken, naja, was soll denn da was anderes rauskommen als ein Mensch? Naja, die Sache ist halt, zur damaligen Zeit war es so, das war auch eigentlich schon nicht lange her, vor unserer Zeit, da lebten die Tiere mit den Menschen im Haus. Die Tiere dienten damals so sehr, ich sage es mal, wie als Heizung. Ja? Wenn die Tiere da waren, wurde es halt warm. Ja, es gab einen speziellen Bereich für die Tiere. Wenn wir zum Beispiel ins Moormuseum gehen, kann man das sehen, wo die Tiere zusammen mit den Menschen im Haus lebten, also in dieser Hütte, weil gute Heizung. Ja? Deswegen ist Jephtha wahrscheinlich davon ausgegangen, ja, das, was da kommt, wird vielleicht eine Ziege sein, Schaf, irgend sowas ähnliches. Natürlich kann man sich sagen, okay, warum aber überhaupt dieses Gelübde, das sei dahingestellt, steht halt nicht in der Bibel. Ja, und die Sache ist, er dachte natürlich, es kommt ein Tier raus. Dabei kam seine eigene Tochter raus. Und er hat dieses Gelübde gemacht und wollte es auch dementsprechend halten. Vorab muss ich schon mal sagen, diese Geschichte ist bei vielen Theologen so umstritten, dass man versucht, so viele Deutungen zu finden, dass vielleicht Jephtha doch seine Tochter gar nicht als Brandopfer gegeben hat, sondern dass es anders gemeint sei. Und ich habe schon einige Argumente durchgelesen. Ne? Ich war ja bei der Bibelschule, wo wir dieses Thema hatten. Ich habe auch Kommentare gelesen. Ich habe mich mal mit manchen Leuten einfach so unterhalten, was die darüber denken. Und ich habe euch einfach mal ein paar Argumente gegeben, wo ich halt denke, es ist wichtig, erstmal zu klären, ja, hat er jetzt seine Tochter als Brandopfer gegeben, ja oder nein? Bevor ich überhaupt damit predige. Naja, zum einen wurde mir gesagt, es steht ja nicht, dass er sich geopfert hat. Also wir hatten vorhin den ganzen Text gelesen, Vers 31 steht, dass er sie als Brandopfer geben will und in Vers 39 steht, dass er das Gelübde vollzogen hat. Ja, also wie genau soll das jetzt noch stehen? Also wie ist das denn gemeint? Ja, kann man Vers 31 und 39 lesen. Auch fand ich interessant, dass bei meiner Schlachter-Studienbibel, vielleicht habt ihr da auch eine Erklärung bei eurer Bibel, bei mir stand, dass das nicht so gemeint sein kann, sondern dass Jephtha seine Tochter quasi als jungfräuliche Dienerin der Stiftshütte gegeben hat, dass sie dort diene, und das ist quasi als Brandopfer gemeint. Ja, zum einen müsste ich halt sagen, okay, erstmal, wo steht denn im Gesetz, dass wenn Mann oder Frau in der Stiftshütte dient, weil die Frau hat ja ihre Jungfräulichkeit beweint, sogar, es steht sogar, dass Israel das die ganzen Tage über gemacht hat, wo steht denn drin, dass wenn eine Dienerin oder ein Diener in der Stiftshütte dient, jungfräulich sein muss? Gibt überhaupt keinen Sinn. Und wieso muss man beweinen, einen Menschen beweinen, der in der Stiftshütte dient? Ist doch ein Privileg. Hättet ihr geweint? Wer durfte alles in der Stiftshütte dienen? In den 40 Jahren Wüstenwanderung gab es Kriege unter den Israeliten, also die haben sich einander geborstet. Die Leviten wollten auch Priester sein, wollten auch in der Stiftshütte sein. Und auf einmal soll man das beweinen? Wer hat noch in der Stiftshütte gedient? Eine ganz bekannte Persönlichkeit. Samuel. Wieso wurde er nicht beweint? Und Samuel war verheiratet. Also es heißt nicht, dass wenn du in der Stiftshütte dienst, du nicht heiraten darfst. Er hatte sogar zwei Söhne. Also ich verstehe nicht, wie man solche Erklärungen geben kann. Also unfassbar. Ja? Das Brandopfer Jungfräulichkeit bedeutet, frage ich mich einfach, wo steht denn das? Also wo steht irgendwo im Gesetz oder egal wo in der Bibel, dass Brandopfer ein Synonym sein soll oder so eine Art Deckname für jungfräuliches Dienen? Also ihr versteht, mir würde die Fantasie fehlen, so eine Erklärung dazu geben. Ja? Des Weiteren habe ich mich einfach gefragt, was wäre passiert, wenn eine Ziege da rausgekommen wäre aus dem Haus? Hätte er dann die Ziege als jungfräuliche Dienerin der Stiftshütte gegeben? Oder hätte er die Ziege geopfert? Versteht ihr? Also ich fasse es einfach nicht, wie man auf solche Erklärungen kommt. Natürlich kamen auch solche Sachen wie, Gott kann das doch nicht wollen. Natürlich nicht. Schon mal geachtet auf den Text, wo steht denn, dass Gott das will? Gott hat dazu geschwiegen. Es steht ja auch, Gott will keine Menschenopfer. Ja, hat er auch nicht gewollt. Bin ich davon überzeugt. Gott hat es aber zugelassen. Ja, wieso lässt Gott sowas zu? Ja, Gott hat auch zugelassen, dass ein David Ehebruch begeht und Mord. Gott lässt viele schlimme Dinge zu. Das ist aber noch eine ganz andere Geschichte. Gott hat das zugelassen. Und auch andere schlimme Dinge. Und ich will es mal so sagen, egal wie schlimm die Geschichten in der Bibel auch sein können, wie zum Beispiel in unserem Fall, sie dienen uns doch zur Belehrung. Es steht in Römer 15,4, dass alles, was geschrieben steht, inklusive der Geschichte von Jephtha, steht zu uns für die Belehrung. Also was soll Georgi, was sollen die Geschwister in der Bibelgemeinde Norden davon lernen, von dieser furchtbaren Geschichte von Jephtha und seiner Tochter? Das ist die Frage. Natürlich ist es ja auch so, dass man die Argumente bringt, ja, aber Richter waren ja die geistliche Oberhäupter. Ja? Die müssten doch eigentlich moralisch oder geistlich gesehen so hoch sein, um zu wissen, dass Gott sowas nicht will. Ja, und doch lesen wir doch, dass ein Gideon Götzendienst betrieben hat. Dass selbst ein David nach dem Herzen Gottes solche schlimmen Sünden machen konnte. Ja, ich bin davon überzeugt, dass Jephtha eigentlich auch ein guter Richter war. Auch Gideon, aber sie hat natürlich ihre Fehler. Und das letzte Argument, was ich sage es mal, öfters gehört habe, war, ja, bei Jephtha wird ja in Hebräer 11 erwähnt. Der Glaubensheld. Also die Glaubenshelden in Hebräer 11 werden erwähnt und wenn er wirklich seine Tochter geopfert hätte, würde er doch da nicht erwähnt werden. David hat Mord begangen und Ehebruch. David wird auch erwähnt. Und wir können die Liste mal durchgehen von den ganzen Glaubenshelden, die da sind, die zwar auch gute Dinge getan haben, und ich denke, wegen den guten Dingen wurden sie auch als Glaubenshelden hingestellt, die doch aber so viel sich verfehlt haben, da müssen, ich glaube, die meisten müssen da raus. Also es ist kein Argument, weil Jephthah als Glaubensheld gekennzeichnet wird, dass er seine Tochter deswegen nicht geopfert hat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann ist David auch kein Glaubensheld. Und die ganzen anderen Propheten und Knechte Gottes, die sich auch so stark verfehlt haben, da müssen die auch alle raus. Ihr merkt also, die Argumentation dagegen ist halt wirklich sehr schwach. Und natürlich ist es, ich kann aber zum Teil verstehen, warum das so kommt, weil man fragt sich, warum musste das geschehen? Warum hat der Geist Gottes das in die Bibel hineingeschrieben? Was sollen wir davon lernen? Im Übrigen, einfach noch kurz zur Erwähnung, ich bin ja immer sehr viel in der Kirchengeschichte dabei und die frühen Christen haben ja auch über das Buch Richter Auslegungen geschrieben und einfach diese Dinge erwähnt. Also ich habe bis jetzt noch bei keinem Kirchenlehrer je gelesen, dass Jephthah nicht seine Tochter geopfert hat. So, alle waren davon überzeugt. Also ich kenne kein einziges Beispiel, wo irgendein Bibellehrer mal gesagt hat, das ist nicht so gemeint, wie es hier steht, das ist anders gemeint. Das ist erst, ich denke, erst so zu unserer Zeit gekommen, weil man gesagt hat, das kann doch nicht sein. Ja, für mich persönlich hat er seine Tochter als Brandopfer gegeben. Ich will aber natürlich deswegen nicht streiten, darum geht es gar nicht. Aber das ist das Einzige, was für mich halt Sinn ergibt. Die Frage stellt sich vielmehr, warum hat er das getan? Was war da los? Naja, er wollte sein Gelübde erfüllen. Denn es steht in 4. Mose 30,3, ich lese vor, wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder ein Eid schwört, womit er eine Verpflichtung auf seine Seele bindet, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern gemäß allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, so soll er handeln. Es gibt viele Stellen, die über das Gelübde reden, über den Schwur und dass man ihn halten soll. Eine davon ist 4. Mose 30,3. Das ist ganz deutlich. Wenn man dem Herrn was gelobt hat, soll man es halten. So. An sich ist es nicht schwierig zu verstehen. Jetzt ist aber die Sache, das Gesetz redet aber auch noch mehr darüber, was Schwüre und Gelübde betrifft. Und jetzt lese ich euch mal vor aus 3. Mose 5, Abvers 4. Wenn jemand leichtfertig mit seinen Lippen schwört, Gutes oder Böses tun zu wollen, irgendetwas von dem, was ein Mensch so leichtfertig schwören mag, und es war ihm verborgen, er erkennt es aber nun und hat sich in seiner Sache schuldig gemacht. Wenn er nun durch etwas derartiges Schuld auf sich gebracht hat, so bekenne er, woran er sich versündigt hat, und bringe dem Herrn sein Schuldopfer dar für seine Sünde, die er begangen hat. Ein weibliches Tier vom Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege zum Sündopfer. Und dann steht, und der Priester soll damit Sühnung für ihn erwirken wegen seiner Sünde. Interessant, oder? Wenn jemand leichtfertig mit seinen Lippen schwört, Gutes oder Böses tun zu wollen. War das leichtfertig von Jephthah, etwas als Opfer darzubringen, was aus seinem Haus rausgeht? Andere Übersetzungen sagen auch unbesonnen, unbedacht. War das so? Schließlich können auch Menschen rauskommen aus seinem Haus. War das böse, einen Menschen zu opfern? Weil es steht ja, Gutes oder Böses tun zu wollen. Ja, war böse. Ist es für oder gegen das Gesetz Menschenopferung? Gegen Gesetz. Okay. Was sollte man dann tun? Bekenne die Schuld, bringe ein Schuldopfer dar, der Priester soll Sühnung erwirken für die Sünde. Steht doch im Gesetz. Also A, es war leichtfertig, B, ist es böse, C, ist es gegen das Gesetz und D, zeigt doch, wie kannst du dich von diesem Schwur lösen? Kommt die Frage. Hat Jephtha das nicht gelesen? Erinnern wir uns mal daran, Richter 2. Was war nochmal das Problem des Volkes Israel? Josua starb. Was hat das Volk gemacht? Verließen den Herrn. Sie kannten sich schon überhaupt nicht damit aus wahrscheinlich, was die Bibel sagt, was das Gesetz sagte, wie geht man mit dem Gesetz um. Habt ihr euch mal gefragt, warum hat Jephtha nicht gebetet? Jephtha hat doch gesehen, seine Tochter kommt raus. Er hätte doch zu den Priestern gehen können und fragen, hey, ich habe jetzt dieses Gelübde abgelegt, soll ich das jetzt wirklich so durchziehen? Was sagt ihr? Da wurde nicht auch Gott gefragt. Er hat einfach, ich will es mal sagen, eine Stelle gelesen oder die Stellen, wo es heißt Gelübde halten und fertig. Die anderen Stellen, die auch davon sprechen, Gott will das nicht. Gott kann dich vom Schwur lösen. Es war leichtfertig, es ist böse, lass das. Nichts lesen wir vom Text. Also unglaublich, oder? Jetzt stellt sich für mich die Frage, kannte Jephtha diese Stelle nicht? Wusste er nicht, wie man mit dem Gesetz umgeht? Dass es zwar gilt, ja, du sollst das Gelübde halten, aber man kann auch leichtfertig was schwören, dass man das zusammennimmt. In Richter 17,6 steht ein sehr wichtiger Vers, gerade für unser Verständnis. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Auch Jephtha, auch Gideon, sonst wer. Man meinte, man erfüllt Gottes Willen. Ich sage es mal so, man kennt ein bisschen was von Gott. Dabei ist es genau gegen Gottes Willen. Das war Jephthas Fehler. Offensichtlich. Ich glaube nicht, dass Jephtha irgendwie was Böses gemeint hat. Schließlich hatte er geweint darüber. Und ich glaube nicht, dass er Gefallen darauf hatte. Nur er meinte, naja, man hat doch Gottes Willen zu erfüllen. Steht doch, du sollst die Gelübde erfüllen. Er kannte vielleicht Gottes Willen, aber nicht so, wie er es eigentlich musste. Nämlich alles von Gottes Ratschluss. Wie oft geraten wir in Sünde, weil wir meinen, Gottes Willen zu kennen, und zwar voll und ganz, wobei wir nur die Hälfte wissen. Wie oft geraten wir in Sünde, und das ist für mich eine große Sünde gewesen, was Jephtha getan hat, obwohl wir es nicht mal böse meinen. Wie oft verfehlen wir uns, nur weil wir gewisse Dinge nicht tun, indem wir Gott suchen, indem wir wirklich fragend sind, indem wir Acht haben auf sein Gesetz, und zwar alles, was im Gesetz geschrieben steht. Wie oft sind wir naiv und meinen, es so gut zu wissen, was Gottes Wille ist, dass wir gar nicht die anderen fragen. Jephtha hätte doch die Priester fragen können. Ich will auch gar nicht meinen Kopf über Jephtha schütten. Ich will einfach mal von mir erzählen. Die meisten von euch wissen, ich bin zum Glauben gekommen ohne eine Gemeinde. Ohne Evangelisation, ohne gar nichts. Und ich habe so die Bibel gelesen, wie sie halt da steht. Zum einen sehr gut. Ja, ich war ungeprägt, unvoreingenommen. So wie es da stand, so habe ich es genommen. Jetzt ist aber der Punkt so, ich bin aber nicht allwissend. Man macht ja schließlich Fehler. Ja? Und einige von meinen Freunden haben sich auch bekehrt. Wir waren alle kirchenlos, gemeindelos und wir haben zusammen die Bibel gelesen. Na, und dann kam einer auf die großartige Idee von uns. Guck mal, in Apostelgeschichte 6 haben ja die Apostel nicht den Tischen gedient. Stimmt ja. Ne? Da wurden ja die Diakone eingesetzt und die haben dann den Tischen gedient. Und die Apostel nicht, sondern die Apostel haben gesagt, wir bleiben im Gebet und im Dienen des Wortes. Und einer von uns hat gesagt, ja, wir haben hier welche bei uns in unserem Kreis, das sind eher so die Wortverkündiger und die ich sage jetzt mal, die Lehrgabe haben, ich war einer davon, und die anderen halt eher weniger. Und dann kam er auf die glorreiche Idee, ja, wir müssen gar nicht arbeiten. Und Gott hat ja gesagt, er versorgt sogar die Vögel und alles drum und dran, wir müssen das gar nicht. Wo ist euer Vertrauen? Wo ist euer Glaube? Tja, gesagt, getan. Ab da war es so, ich hatte eine Arbeit und dachte, stimmt, das soll ja nicht sein, Apostelgeschichte 6, soll es ja nicht den Tischen dienen. Und was habe ich und dieser andere Bruder gedacht, der mich auf diese tollen Gedanken brachte? Naja, wir haben dann nicht gearbeitet. Wir waren einfach zu Hause, haben den ganzen Tag gebetet und Bibel gelesen. Wisst ihr, wie lange? Fast 3 Jahre lang. Wir haben doch nur die Bibel zitiert. Steht doch so. Gott versorgt. Die Apostel sollen nicht dienen an Tisch. Wisst ihr damals, was meine Familie über mich dachte? Und ich zitiere die Bibel. Du hast den Schuss nicht gehört. Dass aber Paulus Tag und Nacht gearbeitet hat bei den Thessalonichern, das stand irgendwie nicht mehr in der Bibel. Dass Jesus selbst als Zimmermann gearbeitet hat, das stand irgendwie nicht mehr in der Bibel. Dass Paulus gebietet in 2. Korinther 9 und 11, dass man arbeiten soll und die nicht arbeiten, dass man sie zurechtweisen soll und rausschmeißen soll aus der Gemeinde, das wurde irgendwie nicht mehr gelesen. Weil wo ist das Vertrauen? Guck mal, anstatt dass du dem Wort dienst und betest, willst du jetzt arbeiten gehen. Kleingläubiger. Das ist ein Beispiel, vielleicht ein wirklich sehr dummes Beispiel, aber Leute, das hier versteht, ich bin auch sehr dumm. Ich will euch nur sagen, was alles passieren kann. Man guckt auf Jephtha und sagt, boah, wie kann man nur auf diesen Gedanken kommen? Schaut mal mich an. Und ich bin nur ein Beispiel. Schaut mal andere Leute an, schaut mal in die Geschichte und merkt, was ist da passiert, wenn man einseitig die Bibel liest oder gar keine Ahnung quasi hat von der Bibel oder nicht mal korrekt mit der Bibel umgeht. Dann kommt sowas. Wir haben Praxen in unseren Gemeinden. Also, da müsst ihr euch mal vorstellen, da muss Gemeindezucht her, nach Matthäus 18. Es muss so sein. Jesus sagt ja, wer sündigt, also geh hin. Und da gibt es da, wie oft habe ich das gehört, nein, die Liebe erträgt alles. Ist das so? Ja, 1. Korinther 13, Liebe erträgt alles. Erträgt Gott alles. Erträgt Gott Sünde. Gott ist sogar Liebe in Person. Er muss nicht irgendwie sich bemühen um Liebe, er ist die Liebe in Person. Erträgt Gott Sünde. Erträgt Gott Ungerechtigkeit. Denn in 1. Korinther 13 steht auch geschrieben, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich über die Wahrheit. Also wie ist das alles zu verstehen? Bedingungslos? Nein. Die Liebe erträgt nicht alles, schon gar nicht bedingungslos. Wenn eine Bedingung stattfindet, dass da auch Gerechtigkeit und Wahrheit drin ist, ja, dann ja. Was zum Thema Taufe passiert, was zum Thema, das hatte ich ja in meiner letzten Botschaft, Scheidung und Wiederheirat passiert, was da für ein Wahnsinn zuteil stattfindet bei unseren Gemeinden, wie wir praktisch mit solchen Dingen umgehen, das will man gar nicht wissen. Weil man entweder keine Ahnung hat von der Bibel, sie entweder nur einseitig liest oder keinen richtigen, vernünftigen Umgang damit findet. Dann passiert genau das. Zum anderen muss man sich fragen, wenn wir jetzt bei Jephtha nochmal hinkommen, stellen wir uns einfach mal vor, 3. Mose 5 würde nicht in der Bibel stehen. Diese Loslösung vom Schwur und von den Gelübden. Wenn man leichtfertig schwört oder leichtfertig gelübte, dann sollst du zum Priester gehen, Schuldopfer darbringen und du bist gelöst. Stellen wir uns mal vor, das würde gar nicht drinstehen. Was für ein Gottesbild hätten wir? Also einfach nur die Frage. Natürlich soll man ja die Gelübde erfüllen, das sagt ja keiner. Aber würde Gott wollen, dass Jephtha dieses Gelübde ablegt und sein eigenes Kind opfert? Würde Gott das wollen? Versteht ihr, wenn wir die Bibel lesen und wir lesen sie absolut, es gäbe gar keine Ausnahmen, dann haben wir ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Was hätten wir für ein Gottesbild, das wir meinen, mit Gott kannst du nicht reden. Du kannst nicht zu ihm beten und ihm sagen, okay, es steht zwar so geschrieben, aber ist es auch so und so gemeint? Verstehe ich das richtig? Nein, wir würden meinen, ja, musst du opfern, fertig. einfach nur mal davon ausgehen, 3. Mose 5 würde nicht geschrieben stehen. Was haben wir für ein Gottesbild? Würde Gott das wollen? Paulus warnt in 1. Timotheus 1, sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Ich war so einer. Ich soll nicht arbeiten. Hier steht in der Bibel. Oder zweifelt ihr das an? Ich stelle das doch als gewiss dar. Wie oft stellen wir gewisse Dinge als Gewissheit dar, als klare Wahrheit, als objektive Wahrheit, und dabei ist es nicht so. Wie viele Leute kommen auf mich zu und wollen mir durch die Bibel beweisen, Jesus ist nicht Gott? Was meint ihr, welche Verse die zitieren? Die zitieren die Bibel. Die zitieren nicht den Koran. Wie viele kommen und sagen, die Handauflegung brauchen wir nicht in der Bibel. Es steht zwar überall im Alten und Neuen Testament, brauchst du aber nicht. Kann man wegstreichen, roten Stift nehmen, alles weg. Braucht man nicht. Man kommt mit der Bibel. Christen, die meinen, einmal gerettet, immer gerettet. Also die Heilssicherheit. Du kannst einmal bekehrt sein, danach kannst du machen, was du willst. Du kommst trotzdem in den Himmel. Die Leute zitieren die Bibel. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also dieses Desaster und Chaos, was in Jephthas Geschichte passiert, das steht als warnendes Beispiel da. Das steht als Beispiel da für uns, damit wir lernen, Moment mal, nur weil man meint, etwas von Gott zu wissen, man will Gelübde erfüllen, aber sich nicht wirklich vernünftig mit dieser ganzen Thema auseinandersetzt, Gott nicht wirklich sucht, dann kann es wirklich zu so etwas Schrecklichem passieren, wie das, was wir gerade gelesen haben. Zu einem unnötigen Opfer. Pazifismus. Ich war immer davon überzeugt, die Bibel lehrt einen absoluten Pazifismus. Das war ich früher komplett überzeugt. Du darfst dich nicht wehren, nirgends darfst du was machen. Bete einfach, wenn irgendetwas passiert. Bete einfach, wenn jemand deine Frau angreift. Bete einfach, wenn jemand deine Kinder angreift. Versteht mich nicht falsch. Die Bibel lehrt schon Pazifismus. Grundsätzlich. Einen grundsätzlichen Pazifismus. Aber keinen absoluten. Bestes Beispiel dafür, Christus selber. Johannes 2, die Tempelreinigung. War das pazifistisch, dass er die Peitsche nahm und in den Tempel reinging? Er hat doch gesagt, halte die andere Wange hin. Ja, das soll unser grundsätzliches Leben sein, dass wir uns nicht wehren. Schon gar nicht, wenn wir als Christen leiden. Gilt es aber in allen Fällen ohne Ausnahme? Nein. Denn wenn jemand eine unschuldige Frau attackiert oder Kinder entführen will oder sonst nicht was alles, dann wäre es Sünde, wenn wir nicht die Peitsche nehmen und dann da reingehen. Die Liebe erträgt, ja, und trotzdem sagt die Bibel, schafft den Bösen raus aus eurer Mitte. Den sollen wir nicht ertragen, den Bösen. Denn Sauerteig muss entfernt werden, damit der ganze Teig nicht durchsäuert wird. Lass uns das gesamte Wort Gottes nehmen. Und dann stellen wir fest, das möchte Gott von uns. Das ist die Art und Weise, wie wir leben wollen und leben sollen. Also Jephtha als warnendes Beispiel zum einen, weil man entweder die Bibel nicht gut genug kennt, ist das Erste, oder dass man keinen richtigen Umgang mit der Bibel hat. Du kannst die Bibel auswendig kennen. Du kannst ein fotografisches Gedächtnis haben. Wenn man sie nicht korrekt versteht, dann bringt das nichts. Ich nehme ein weiteres Beispiel aus dem Buch Richter. Es gab ja in den letzten Kapitel einen Krieg zwischen den Benjamitern und den anderen 12 Stämmen, beziehungsweise dann 11 Stämmen. Und da wurde auch ein Schwur gehalten. Da heißt es in Richter 21, Vers 18, da sagen die Israeliten, nun können wir ihnen, also den Benjamitern, aber unsere Töchter nicht zu Frauen geben. Warum nicht? Denn die Söhne Israels haben geschworen und gesagt, verflucht sei, wer den Benjamitern eine Frau gibt. Also kollektiv, jetzt nicht nur Jephtha als einzelne Person, kollektiv haben alle geschworen, wir werden unseren Frauen den Benjamitern nicht geben. Es gab ja Krieg. So, was machst du jetzt, damit dieser Stamm nicht ausgerottet wird? Die kamen dann auf die glorreiche Idee, lass uns nach Silo gehen und dort Töchter von den Siloiten entführen. Steht da ja in der Bibel. Das haben sie gemacht. Und dann hieß es, und wenn die von Silo zu uns kommen, dann werden wir ihnen sagen, lasst sie uns doch, weil wir dürfen ihnen unsere Frauen nicht geben. Das ist wieder die Frage. War das nicht leichtfertig? Einfach ein Schwur zu sagen, wir werden unsere Töchter auf ewig oder ich weiß nicht genau wie im Wortlauf, den Benjamiter nicht geben. War es genauso. Also ihr müsst euch mal vorstellen, kollektiv hat keine von denen anscheinend 3. Mose 5 gelesen. Oder wie sind die damit umgegangen mit dieser Textstelle? Ich weiß es nicht. Wir können uns auch als Gemeinde kollektiv irren. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir alle irren uns mannigfaltig. Und dabei heißt es halt, vernünftig, besonnen sein und ein paar Gänge zurückschalten. Denn all das, was da war, ist von Jephtha, von den Benjamitern, ist komplett unbesonnen. Es war nicht vernünftig. Es wurde nicht nach Gott gefragt und nach seinem Willen. Es zieht sich durch die ganze Bibel durch, dass die Kinder Gottes oder das Volk es meint, naja, wir werden ja Gott dienen, nur irgendwie, man meint es vielleicht gut und es ging komplett in die falsche Richtung. Wie wichtig ist es für uns, dass wir die Bibel befragen und zwar in allen Bereichen, in allen Stellen und sie wirklich von A bis Z durchlesen und forschen, was das Gottes Wille. Psalm 119, Vers 6. Dann werde ich nicht zuschanden werden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde nicht zuschanden werden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Da heißt nicht 80% deiner Gebote oder die Hälfte. Wenn ich auf alle deine Gebote achte, einfach alles, was geschrieben steht. Vers 160. Die Summe deiner Worte ist Wahrheit. Die Summe deiner Worte, die ganze Schrift ist Wahrheit. Jeder Vers ist halt ein Stück Wahrheit, ein Teil dieser gesamten Wahrheit. Deswegen finde ich diesen Vers so schön. Die Summe deiner Worte ist Wahrheit. Auf der einen Seite, ja, wir müssen Gott unsere Gelübde erfüllen. Aber auf der anderen Seite gibt es Möglichkeiten, sich von Gelübde zu lösen. Und das zeigt die Bibel auch. Die Summe deiner Worte, das ist Wahrheit. 2. Petrus 1, 21. Dies sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift eine Sache von eigenmächtiger Deutung ist. Das ist genau das. Wenn jemand meint, die Bibel von A bis Z selber auszulegen zu können, da besteht die große Gefahr, solche Fehler zu begehen wie die Benjamiter, die Israeliten, wie Jephtha und alle anderen warnenden Beispiele in der Bibel. Wir brauchen nicht nur Bibelverständnis, wir brauchen nicht nur Bibelwissen, wir brauchen auch Bibelverständnis. Ich finde es immer so interessant, wie, ich sage es mal in unseren Kreisen, man schimpft immer über die Sekten. Ach, wie böse die sind, wie sehr sie ihre Bibel nicht kennen und wie falsch sie mit der Bibel umgehen. Dabei machen wir dasselbe, nur in anderen Themen, in anderen Gebieten. Und da frage ich mich immer wieder, wer sind wir, dass wir uns als Richter stellen über die anderen, wobei wir uns selber da noch versündigen? Wie sehr warnt uns Jesus in Johannes 9, wo er sagt, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sehen, deswegen bleibt eure Sünde. Wenn wir behaupten, wir sind Weisheits Anfang und Ende, wir haben die Wahrheit gepachtet, und die anderen nicht, dann sind wir nicht besser wie die Pharisäer. Wie oft hatte ich Diskussionen darüber, über bestimmte Themen, die auch wirklich sehr wichtig sind, wie die Gottheit Jesu, und die Leute haben die Bibel zitiert. Da konntest du sagen, was du wolltest. Das war einfach, wie gehen wir mit der Bibel um? Wie gehen wir mit diesen Stellen um, wo es doch heißt, dass Jesus Gott ist? Und ich verstehe die Verwirrtheit der Leute. Ich kann es ja verstehen, nach 2000 Jahren so eine Verwirrtheit von Konfessionen und von Meinungen, von Kriegen, die wir hatten. Und doch fordert uns doch Gott auf, forsche und suche mich. Suchet mein Angesicht. So wird er auch segnen. Es gibt aber in der Bibel eine interessante Begebenheit, wo ein Schwur stattgefunden hat, wo es aber positiv geendet hat. Denk mal an David. David hatte ja mehrere Frauen und eine davon war Abigail. Und Abigail war die Frau von Nabal. Ne? Das war ja der Törichte. Nabal heißt sogar Töricht. Und was hat David getan? Ihr könnt ihr mal die Geschichte nachlesen in 2. Samuel. Da war es nämlich so, David wollte einfach nur seine Knechte ernähren und sich selber. Und was hat Nabal gemacht? Nein, direkt, du bist nicht König, Saul ist König, und hat ihn so gesehen ziemlich verachtet. David wurde wütend. Und David hat gelobt, ich werde jetzt dahin reiten und keiner von denen, von den Männern, werde ich übrig lassen. Sprich, er wollte so einen kleinen Genozid verursachen bei Nabal und bei allen seinen Knechten. Er hat das gelobt. Ich werde hingehen, ich mache sie fertig. Was ist dann passiert? Abigail kam ihm entgegen, warf sich nieder und hat ihm gesagt, hey, nicht umsonst heißt er so. Also mein Mann, Nabal. Ja? Und hat ihn beschwichtigt und hat gesagt, bitte, bitte, mach das nicht. Was hatte David getan? Er lobte Gott, dass Abigail kam, dass sie ihn gewarnt hat und gehindert hat an dieser großen Sünde, dass er hingeht und diese Menschen da umbringt. Vor allem Nabal. Interessant, oder? Er war ja auch da, ich mache sie fertig und gelobt und hier. Und David war so weise, sich was sagen zu lassen von dieser Frau, dass er umgekehrt ist. Nein, ich mache es nicht. Interessant, oder? Und ich lese irgendwie nicht in der Bibel, dass Gott dann gesagt hat, boah, du hast dieses Gelübde nicht gehalten, du solltest doch so oder so machen. Wir lesen einfach, David sagt sogar, ich hätte mich schwer versündigt, dass du mich bewahrt hast von dieser Sünde. So ist diese Geschichte geendet. Fand ich interessant. Also irgendwie hat David entweder gewusst, obwohl er das so gelobt hat, dass es zwar falsch war, und es war ja natürlich unbesonnen, schließlich wollte er Menschen umbringen, dass er dann noch letztendlich sich was sagen ließ und umgekehrt ist. Also finde ich wirklich sehr schön. Jesus sagt zu den Sadduzäern, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Das ist ein Riesenproblem. Dass man weder die Bibel kennt, noch die Kraft Gottes, noch, ich sage jetzt mal so, noch den Willen Gottes. Das ist ein großes Problem. Sie verehrten doch die Schrift, die Sadduzäer. Wie können sie das nicht kennen? In 2. Petrus 3 warnt uns Petrus, indem er sagt, manches ist in Paulus' Briefen schwierig zu verstehen. Manches, ganz wichtig. Steht nicht alles oder 80%, manches. Manches ist für mich 10%. Manches ist schwierig zu verstehen, was die Leute verdrehen zu ihrem eigenen Verderben. Also die Bibel warnt davor, dass man die Bibel nicht verdrehen soll, sonst gerät man in sein eigenes Unglück. Man schaufelt sich sein eigenes Grab. Und Jephtha hat es wirklich geschafft, mit dieser Geschichte, dass er offensichtlich entweder die Bibel nicht kannte, nicht gut genug, oder diese Schriftstellen so verdreht hat, dass er sich selbst so ins Unglück stürzte. Wie können wir uns aber vor sowas schützen? Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass man nicht so handeln darf wie ein Jephtha, nicht wie die Benjamiter oder die anderen warnenden Beispiele in der Bibel. Wie machen wir das? Zum einen ist es ganz wichtig zu sehen, du und ich, wir sind alle subjektiv. Wir alle haben unsere eigene Brille. Wir haben unsere Prägungen, wir haben unsere Wünsche, wir haben unsere Ängste, all das, was uns ausmacht. Und das beeinflusst uns. Das ist im Hinterkopf. Und wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir andere Bücher lesen oder auch von der Geschichte, das prägt uns. Und wir meinen Dinge zu wissen, die überhaupt nicht in Gottes Willen stehen. Und ganz besonders, wenn es um die Bibel geht. Und wenn man dann sagt, ja, aber der Heilige Geist, der leitet mich doch in alle Wahrheit. Ja, der Heilige Geist zwingt dich nicht. Der Heilige Geist zeigt, wie man in die Wahrheit leitet. Nur wenn jemand meint, er hat den Heiligen Geist in sich, in seinem Herzen, und er wird dann so geleitet werden, dann ist jeder von uns sein eigener Papst. Weil wenn das so einfach wäre, wieso haben wir dann zigtausend christliche Denominationen und Lehren? Hat der Heilige Geist viele Wahrheiten? Oder ist es eine Wahrheit? Sprüche 28, 26. Wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Ja. Das nächste ist Wissen aneignen. Es ist wichtig, die Bibel zu kennen. Und zwar ganz. Alles zu wissen über alle Bereiche. Es ist unheimlich wichtig. Und natürlich, ich weiß, nicht jeder kann das. Aber dafür haben wir uns als Gemeinde. Dafür gibt es Lehrer in der Gemeinde, Gemeindeleiter, dass wir gemeinsam beten und forschen, was ist Gottes Wille in unserem Leben, damit wir nicht solche Fehler begehen wie ein Jephter, damit wir nicht so Fehler begehen wie die Benjamiter und die anderen in unserer Bibel. Das sind Beispiele drin, davon müssen wir lernen. Wissen aneignen, was die Geschichte angeht. Die Gemeinde Jesu existiert seit über 2000 Jahren. Es ist hilfreich zu wissen, wie haben die Christen da und da gehandelt, in den und den Situationen, was für Entscheidungen sind da getroffen, welche Konsequenzen sind daraus entstanden. Lerne von der Geschichte, die Geschichte wiederholt sich. Es ist so wichtig, dass wir unsere Augen aufmachen und merken, Moment mal, ich bin nicht Weisheitsanfang. Es gab schon vor mir Leute, die auch schon Entscheidungen getroffen haben. Geh und berate dich mit deiner Gemeinde. Sucht gemeinsam danach, was Gottes Willen ist. Sprüche 10, Vers 14. Die Weisen, die sammeln ihr Wissen. Ein Kennzeichen, dass du weise bist, ist, dass du dein Wissen sammelst. Der Weise behauptet nicht, ich weiß schon alles. Der Weise behauptet nicht, ich brauche euch nicht. Die Weisen sammeln ihr Wissen. Sprüche 10, Vers 14. Was den Charakter anbelangt, sei ergebnisoffen. Du hast nicht alles verstanden und du weißt auch nicht alles. Sei ergebnisoffen, sei korrekturbereit, wenn Gott dir was sagen will. Glaub mir, es wird uns retten und schützen vor Fehlentscheidungen. Das ist eine Charaktereigenschaft. Ergebnisoffen zu sein, ist, glaube ich, so eine seltene Tugend. Korrekturbereit zu sein, wer ist das heute schon? Ja? Und mein persönlicher Rat allgemein an alle Christen wäre, wenn es um biblische Dinge geht, um geistliche Wahrheiten, geh zu deinem Gegner. Geh zu deinem theologischen Gegner. Nicht zu deinem Feind. Feind sollen wir sowieso nicht haben in der Theologie. Aber geh zu deinem theologischen Gegner. Hör dir an, was er zu sagen hat. Die Leute, die anders denken wie du, sind nicht alle dumm, blind oder böse. Womöglich haben sie auch gute Argumente, warum sie so denken und glauben. Wir sind betriebsblind. Kennt ihr diesen Ausdruck? Man sieht den Wald von lauter Bäumen nicht. Und wir sind schnell dabei, das Schwert zu zücken und dem anderen irgendwas zu unterstellen, wo er dumm, blind oder böse ist, weil er vertritt das. Denn wenn er das nicht vertreten würde, würde er meine Sachen vertreten. Denn ich bin nicht blind und ich bin nicht blöd und ich bin nicht böse. Sehr schnell sind wir dazu, den anderen sofort zu verdammen, weil er anders denkt und handelt. Geh hin zu deinem Gegner und hör dir mal ergebnisoffen an, warum macht er das? Warum denkt er so? Warum ist das so? Ich habe das gemacht. Ich habe ein paar Leute gehabt in der katholischen Kirche, von der orthodoxen Kirche, auch von anderen Gemeinden. Ich höre mir das an. Warum seid ihr das? Warum glaubt ihr das? Ich höre mir das gut an. Und du hast zwei Vorteile darin. Zwei wundervolle Vorteile, die dir da helfen, deinen Glauben zu festigen. Das erste ist, du merkst ja daran, wo die anderen Schwächen haben. In ihrer Denkweise, in ihrem Leben. Somit bist du ja schon fest da drin, weil du sagst, okay, bis jetzt macht das, was bei mir passiert, am meisten Sinn. Das ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist, das könnte stimmen, was der sagt. Das habe ich nicht überdacht. Ist es vielleicht wirklich so, dass Gott gerade durch diesen Menschen zu mir spricht? Da heißt es, dich selbst zu korrigieren. Die Gemeinde ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Geh zu den Christen hin, die nicht denken und handeln wie du. Hör dir das gut an. Es hilft wirklich. Es hilft ungemein. Und man lernt dadurch, was andere alles wissen und was sie für Erfahrungen gemacht haben, was für Verständnis sie haben, dann merkst du, dass du nicht der Papst bist. Und dann merkst du, wie sehr du noch lernen musst, in Demut dich zu erniedrigen und in Demut zu lernen. Das ist mein persönlicher Rat. Seid ergebnisoffen und geht zu den Leuten hin, indem ihr sucht und forscht. Das hilft ungemein. Wenn wir also unnötige Opfer vermeiden wollen, lasst uns wissen, was die Bibel sagt und suchen, was Gottes Wille ist. Was ist aber, wenn man schon unnötige Opfer vollbracht hat? Ich bin ja das beste Beispiel dafür. Ich trage ja bis heute die Konsequenzen. Das war ja nicht nur diese eine Geschichte, was ich euch erzählt habe. Ich habe auch andere Sachen getan, die völlig unnötig waren, wo ich aber dachte, Gott will das so. Naja, zum einen, Gott weiß, wer wir sind. Und Gott weiß, dass wir so vieles vielleicht nicht aus Boshaftigkeit tun, sondern einfach aus Unverständnis, aus Unreife. Weil wir nicht die Erkenntnis haben. Und so viele Dinge. Und natürlich ist es da so, dass Gott uns da immer noch gnädig ist, uns von diesen Konsequenzen bewahren kann. Und dass Gott auch da es ja anrechnet, weil wir diese Opfer für ihn getan haben. Gott weiß das, Gott sieht das. Du würdest doch auch das Opfer von deiner Kinder annehmen. Ich sage jetzt mal, auch wenn du es gar nicht gewollt hast. Aber allein, dass deine Kinder meinten, hey Papa, Mama, ich dachte, ihr wolltet das. Naja, ihr würdet doch auch da gnädig auf sie hinschauen. Das Problem wird nur sein, wenn wir auf etwas hingewiesen wurden, dass die Bibel doch was anderes sagt. Oder dass die Bibel im Kompletten das sagt. Wenn wir hingewiesen wurden auf die Konsequenzen, wenn wir hingewiesen wurden auf Warnungen und dann doch so handeln, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn solche schrecklichen Fehler passieren, wie in unserem warnenden Beispiel von Jephtha. Dann heißt es wirklich, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Wenn wir darauf hingewiesen wurden, auf Wahrheiten, auf biblische Wahrheiten, und wir uns trotzdem verschließen, sei es aus irgendwelchen Gründen, aus niederen Gründen, ja, dann trifft das wirklich zu, was Jesus hier über die Pharisäer sagt. Vergeblich ist das. Ich wollte das nicht haben. Als Mose gestorben ist, hat Josua ganz am Anfang eine wundervolle Verheißung bekommen und ein überaus wichtiges Gebot, das für uns gilt, unser ganzes Leben lang. Und das uns bewahrt vor solchen Fehlern wie Jephtha und uns segnet wie einen David, der noch umkehrt in seinem Entschluss, etwas Böses tun zu wollen. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Warum? Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Amen.